Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Sarah, hast du vor unserem Fall schon mal von Don't Ask, Don't Tell gehört?
Nein, das habe ich noch nie gehört. Und ich hätte es auch falsch interpretiert, glaube ich.
Wie denn?
Ich hätte gedacht, das ist so eine allgemeine Redewendung. Also sowas wie, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aufs ganze Leben bezogen. Aber dass es sich auf eine bestimmte Institution bezieht, hätte ich nicht gedacht, noch nicht gewusst.
Ja, also ich muss zugeben, dass ich zuvor davon auch noch nicht gehört habe. Und die Sache mit der Redewendung finde ich eigentlich eine ganz gute Erklärung. Aber so ist das nicht. Don't Ask, Don't Tell gehört zu einer sehr fragwürdigen Militärpolitik, die in den Vereinigten Staaten von 1993 bis 2011 galt. Und ich erkläre jetzt erstmal die wichtigsten Punkte von dieser Militärpolitik. Also am besten bitte nicht skippen, denn das wird in unserem heutigen Fall extrem wichtig werden. Don't Ask, Don't Tell ist, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Militärpolitik, die 1993 in den USA unter Präsident Bill Clinton eingeführt worden ist. Das Don't Ask bezieht sich darauf, dass beim Militär nicht danach gefragt werden soll, ob jemand homosexuell oder bisexuell ist. Das Don't Tell soll sich darauf beziehen, dass Soldatinnen und Soldaten ihre sexuelle Orientierung nicht offenlegen sollen. Das heißt, die Menschen durften zwar beim Militär dienen, aber nur, solange sie ihre sexuelle Orientierung geheim hielten. Wer sich also öffentlich geoutet hat oder auch beim gleichgeschlechtlichen Verkehr ertappt worden ist, der konnte unehrenhaft entlassen werden. Also eine ziemliche Diskriminierung beim Militär, die auch so einige Soldatinnen und Soldaten dazu gezwungen hat, ein Doppelleben zu führen und ihre Sexualität eben geheim zu halten. Am 20. September 2011 ist diese Regel dann aber offiziell aufgehoben worden. Das heißt, es dürfen jetzt auch offiziell homosexuelle und bisexuelle Personen beim US-Militär dienen. Zu der Zeit, als unser heutiger Fall spielt, galt Don't Ask, Don't Tell allerdings noch. Und das soll in diesem Fall ein Problem werden.
Aber was sollte das Ganze überhaupt? Im Grunde sollte es eine Kompromisslösung sein, und zwar in den frühen 1990er Jahren. Zu dieser Zeit war die öffentliche Akzeptanz von homosexuellen oder bisexuellen Menschen beim Militär noch sehr gering. Und Bill Clinton wollte diesen Menschen eine Möglichkeit geben, ebenfalls im Militär zu dienen. Er stieß aber auf starken Widerstand, sowohl im Kongress als auch in der Militärführung. Und deswegen wurde eben als Kompromisslösung die DADT eingeführt, sodass homosexuelle und bisexuelle Menschen zwar die Möglichkeit bekommen haben, zum Militär zu gehen, es aber einfach niemand erfahren sollte. Warum sollte es niemand erfahren? Beispielsweise wurde in einigen Fällen argumentiert, dass sich heterosexuelle Soldaten in der Dusche unwohl fühlen könnten, wenn beispielsweise ein Kamerad homosexuell ist oder eine Kameradin homosexuell ist. Das wäre allerdings nicht der Fall, wenn sie die sexuelle Orientierung der anderen Person nicht kennen würden. Ganz nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und mal eben kurz dazu gesagt, wir geben hier natürlich nur wieder, was damals so die Ansichten waren und wir unterschreiben das natürlich nicht, dass sich bei homosexuellen Kameraden irgendwer in der Dusche unwohl fühlen muss. Das ist ja wahrscheinlich klar. Praktisch gesehen bedeutet diese Regelung eben einfach, solange sie ihre sexuelle Orientierung geheim halten, dürfen auch Homosexuelle und Bisexuelle beim Militär bleiben. Kommt ihre sexuelle Orientierung aber heraus, dann kann das dazu führen, dass sie unehrenhaft entlassen werden. Das ist also diese von Clinton erdachte Kompromisslösung, die eigentlich den Menschen Türen öffnen sollte, die aber dadurch gleichzeitig in ein Doppelleben gezwungen hat und zur Geheimhaltung verpflichtet hat.
Ja, und zu dieser Regelung, da gibt es eigentlich noch viel, viel mehr zu sagen und viel, viel mehr drüber zu diskutieren. Unter anderem ist irgendwann noch ein Punkt dazu gekommen, don't pursue, also nicht verfolgen oder nachverfolgen. Und der letzte Punkt heißt don't harass, also dass man niemanden belästigen, bedrängen oder diskriminieren sollte. Er bezog sich auch darauf, dass man keine körperliche Gewalt oder psychische Gewalt gegenüber anderen Mitgliedern des Militärs ausüben darf. Es ging also darum, eine gewisse Grundordnung zu gewährleisten und den Respekt untereinander zu wahren. Und natürlich ist das nur ein kleiner Teil der ganzen Richtlinien und viele Details sind aber eher nebensächlich, vor allen Dingen für unseren Fall heute. Für uns ist im Moment einfach wichtig zu wissen, dass zu der Zeit, als unser heutiger Fall spielte, diese Don't Ask, Don't Tell Politik gültig war. Und dass diese auch das Verhalten der Soldaten stark beeinflusst hat. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon in den vermissten Fall von heute. Das ist der Fall von Donald Issett. Der Fall gilt offiziell, zumindest noch, als ungelöst. Ich finde aber, dass er eigentlich gelöst ist. Aber entscheidet am Ende selbst.
Also, beginnen wir ganz von vorne. Donald Lee Issett Jr. oder einfach Donny wird am 5. November 1975 in Kentucky geboren. Seine Mutter heißt Deborah Skelly, sein Vater Donald Issett Sr. Deborah ist erst 16 Jahre alt, als sie schwanger wird. Als Donny zur Welt kommt, ist er ihr kleiner Sonnenschein. Sie beschreibt ihn als glückliches Kind. Und das, obwohl Donny häufig krank ist und auch einige Male ins Krankenhaus muss. Das Verhältnis zwischen Donny und Deborah ist gut. Donny versucht seiner Mama ständig eine Freude zu machen. Er möchte sie auf keinen Fall enttäuschen. Und deshalb lernt er auch fleißig für die Schule. Nicht, weil Deborah ihm dahingehend Druck machen würde, sondern weil er sie einfach glücklich sehen will. Auch andere Menschen um sich herum bringt Donny immer zum Lachen. Selbst als kleines Kind schafft er es schon, dass andere Menschen Tränen lachen. Später zieht er mit seiner Mutter von Kentucky nach West Maryland. Und als er dort zur Schule kommt, fällt er positiv auf. Er ist sehr intelligent, fleißig und engagiert. Und er schließt seine Zeit an der Fort Hill High School dann auch als einer der Besten seiner Klasse ab. Das zeigt schon, dass er ein sehr zielstrebiger junger Mann ist. Und nach der Schule entscheidet er sich dann, in die US Army einzutreten. Eine Entscheidung, die viele junge Menschen treffen. Für Donny ist es eine Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig von seiner Familie. Er möchte auf eigenen Beinen stehen, seine eigenen Erfahrungen machen, seine eigenen Fehler. Doch vor allen Dingen will er mit dem Eintritt in die Armee seiner Mutter einen Gefallen tun. Er will, dass sie stolz auf ihn ist. Doch lange hält er es beim Militär nicht aus. Er tritt im Juli 1993 in die US Army ein und zieht für die Grundausbildung nach Florida, also weit weg von zu Hause. Dort merkt er jedoch schnell, dass die Entfernung zu seiner Familie und die strenge Umgebung für ihn sehr belastend sind. Das frühe Aufstehen, der scharfe Ton, die körperliche Anstrengung, all das zehrt an Donnys Nerven. Wenn doch nur seine Familie in der Nähe wäre. Jemand, mit dem er reden und dem er sich anvertrauen kann. Und so kommt es, dass Donny bereits einen Monat nach dem Eintritt in die Armee wieder entlassen wird. Doch kein Jahr später, im Februar 1994, möchte Donny erneut in den Militärdienst eintreten, diesmal bei der US Air Force. Und hier habe ich mir kurz die Frage gestellt, ob es vielleicht doch nicht an der Entfernung zu seiner Familie und an dem strengen Ton beim Militär gelegen hat, dass er ein Jahr zuvor ausgestiegen ist, sondern ob es da vielleicht irgendwie ein anderes Problem gab, ob er damals vielleicht mit den Leuten vor Ort nicht zurechtgekommen ist. Weil generell scheint er dem Militär ja nicht abgeneigt zu sein. Also dem frühen Aufstehen, dem strengen Umgangston und auch der Anstrengung gegenüber, weil ansonsten wäre er jetzt nicht wieder eingetreten. Möglicherweise liegt der Grund, warum Donny zurück zum Militär gegangen ist, allerdings auch woanders. Im Jahr 1994, so steht es in den Zeitungsquellen, outet sich Donny nämlich seiner Mutter gegenüber als homosexuell. Diese reagiert erbost darüber und die beiden geraten in einen ziemlich heftigen Streit. Und auch wenn sie sich stets wieder vertragen, hat Donnys Mutter bis zuletzt das Gefühl, dass dieser Streit und Donnys Outing dafür gesorgt haben, dass er sich ein großes Stück weit von ihr distanziert hat. Ja, also, ich würde jetzt mal sagen, dass nicht sein Outing dafür gesorgt hat, dass die zwei sich distanziert haben, sondern dass es wahrscheinlich eher ihre Reaktion gewesen ist. Dass er sich ihr anvertraut, das sollte die beiden ja eigentlich näher zusammenbringen und für ein besseres Verhältnis, also ein noch engeres Verhältnis zwischen ihnen sorgen. Denn das ist ja ein krasser Vertrauensbeweis, erst recht damals in den 90ern, als eben verschiedene sexuelle Orientierungen noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen waren. Ja, aber so oder so ist das Verhältnis der beiden ab diesem Zeitpunkt eben nicht mehr so eng. Und Donnys Mutter Deborah sagt dann auch später in einem Interview, dass es gar nicht das Outing an sich gewesen wäre, also nicht Donnys Homosexualität, die sie so sehr schockiert habe, sondern die Art und Weise, auf die sie es herausgefunden hat. Sie hat wohl eine Reihe von unbekannten Nummern auf der Telefonliste entdeckt und ihn darauf angesprochen. Und bei diesem Gespräch kam heraus, dass Donny wohl häufiger eine Gay-Hotline angerufen hat, also eine Sex-Hotline für Homosexuelle. Und daraufhin sind die beiden dann eben in Streit geraten. Aber auch mit seiner Homosexualität an sich scheint sie dann doch nicht so sonderlich einverstanden gewesen zu sein, denn ihren eigenen Angaben nach soll sie schlimme Dinge zu ihm gesagt haben, wegen derer sie sich auch bis heute Vorwürfe macht. Und unter anderem soll sie zu ihm gesagt haben, dass er sich doch bitte gegen seine Neigung behandeln lassen soll.
Kurz als Info hierzu, in den USA existieren, und das auch heute noch, Praxen und Organisationen, die sogenannte Konversionstherapien anbieten, Behandlungen, die vorgeben, Homosexualität oder andere sexuelle Orientierungen heilen oder auch abändern zu können. Diese Praxis, die ist wissenschaftlich widerlegt und von sämtlichen großen medizinischen und psychologischen Fachverbänden als wirkungslos und auch als potenziell schädlich eingestuft worden. Trotzdem gibt es die. Solche sogenannten Therapien beruhen auf der falschen Annahme, dass Homosexualität eine Krankheit oder eine Störung sei, was seit Jahrzehnten widerlegt ist. Studien zeigen, dass Betroffene häufig schwere psychische Folgen wie Depressionen, Angststörungen oder ein vermindertes Selbstwertgefühl davontragen. Trotzdem sind solche Behandlungen in einigen US-Bundesstaaten immer noch erlaubt. Ja, und sowas wollte Donnys Mutter vermutlich damals von ihm. Möglicherweise war dieser Streit also der Grund dafür, dass Donny es nochmal mit der Armee versucht hat. Wie wir ja gerade schon gehört haben, hat er sein ganzes Leben lang immer versucht, es seiner Mutter irgendwie recht zu machen und sie nicht zu enttäuschen. Er wollte einfach ihr ganzer Stolz sein. Doch mit seiner Homosexualität hat er sie auf eine, ja, für mich nicht ganz nachvollziehbare Art, enttäuscht. Und möglicherweise wollte er deswegen einen zweiten Anlauf beim Militär starten. Doch nicht nur seine Mutter ist es, die nicht gerade positiv auf sein Outing reagiert. Wir haben ja ganz am Anfang der Folge schon über Don't Ask, Don't Tell geredet. Und im Zuge dieser Politik wird Donny jetzt auch erneut aus dem Militär entlassen. Wieder nur einen Monat nach seinem Eintritt. Es kommt also heraus, dass er homosexuell ist und er muss dann eben gehen. Was ich allerdings nicht so genau herausfinden konnte, ist, ob er gegen dieses Don't Tell verstoßen hat. Also ob er sich eben als homosexuell bekannt hat oder geoutet hat oder ob dort jemand gegen Don't Ask verstoßen hat und Donny seine Homosexualität daraufhin zugegeben hat und ob er deswegen gehen musste. Ich glaube aber, so ein bisschen rauszulesen, dass es Ersteres war, dass er sich also selber zu irgendeinem Zeitpunkt geoutet hat, ohne dass jemand danach gefragt hat, aber so hundertprozentig kann ich das nicht sagen. In diesem Zusammenhang erzählt Donnys Mutter jetzt auf jeden Fall noch etwas, was ich ziemlich unglaublich finde. Also ich glaube ihr das schon, aber ich finde es einfach krass. Sie wird nämlich jetzt vom Militär angerufen und gefragt, ob sie wisse, dass ihr Sohn schwul ist. Sie bestätigt das dann und sagt ja, sie wisse von der Homosexualität ihres Sohnes. Und ihr Gesprächspartner sagt daraufhin, dass er das jetzt quasi ausgenutzt hat, um aus der Armee wieder auszutreten. Und dann fragt er die Mutter, ob sie einen Schuppen hat. Und sie bestätigt das und weiß gar nicht so genau, worauf er hinaus will. Und der Mann vom Militär sagt dann daraufhin, ja, dann zähl ihn bitte gleich mal da rein und verpasse ihm eine Tracht Prügel. Soweit ich weiß, hat Deborah das glücklicherweise aber nicht gemacht. Donny ist jetzt also vom Militär weg, Gott sei Dank kann man eigentlich nur sagen, und er startet jetzt ein Journalismusstudium an der Frostburg University in Maryland.
Wir machen jetzt als nächstes einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 1995. Genauer gesagt in den Mai. Donny hat sein Freshman-Year an der Uni beendet und möchte jetzt auf einen Roadtrip gehen. Er ist inzwischen 19 Jahre alt. Ein hübscher junger Mann, der etwas von einem Boygroup-Star hat. Er hat die Haare, wie üblich in den 90er Jahren, in der Mitte gescheitelt und links und rechts ein bisschen länger. Bei uns hat man das damals auch Topfschnitt genannt. Das ist nicht abwertend gemeint, das war einfach eben damals so die Bezeichnung dafür in den 90ern. Und ich glaube, die meisten von euch können sich jetzt vermutlich auch was darunter vorstellen. Donny hat dunkelblonde bis hellbraune Haare und braune Augen. Und jetzt kommt aber etwas, was ich ganz seltsam finde, denn auf manchen Suchseiten steht, er hat braune Augen, aber manchmal werden seine Augen auch als blau beschrieben. Und das finde ich irgendwie super merkwürdig, weil er kann ja nur blaue oder braune Augen gehabt haben und nicht beides. Ich habe auch noch nie braune Augen gesehen, die in irgendeinem Licht irgendwie blau wirken. Und ich verstehe immer nicht, wie solche Ungereimtheiten zustande kommen, weil die Infos, die bei einer Personensuche benutzt werden, kommen ja in der Regel von den Familien, also von Leuten, die ihre Angehörigen wirklich gut kennen und wahrscheinlich auch deren Augenfarbe genau benennen können. Ja, aber trotzdem gibt's da so ein bisschen widersprüchliche Infos. Häufiger als blaue Augen habe ich aber braune Augen gefunden und deswegen gehe ich jetzt auch davon aus, dass er braune Augen hatte. Er soll um die 1,88 groß gewesen sein und von einer schlanken Statur. Sein Gewicht variiert auch von Suchplakat zu Suchplakat und ich finde aber auch immer, dass so Kiloangaben gar nicht so besonders aussagekräftig sind, weil manche Leute haben mehr Muskeln, manche weniger und so variiert dann eben auch das Gewicht. Also ich glaube, es reicht einfach zu sagen, dass Donny ziemlich groß war mit fast 1,90 Meter und dass er sehr schlank war. Laut Angehörigen von Donny hat der geplante Roadtrip nichts damit zu tun, dass er sich zuvor mit seiner Mutter zerstritten hat. Donny ist einfach ein junger Mann, der die Welt erkunden will und der sich vielleicht auch ein bisschen selber finden möchte. Doch bevor es losgeht, fährt Donny am 7. Mai noch einmal bei seiner Mutter in Cumberland vorbei. Was bei diesem Treffen genau zwischen den beiden stattfindet, ist nicht klar. Allerdings scheint es nicht zum Streit zu kommen. Denn Donny meldet sich eine Woche später noch einmal bei seiner Mutter. Es ist Muttertag und deswegen ruft er Deborah jetzt an. Im Verlauf des Gesprächs lässt Donny seine Mutter wissen, dass er aktuell in Santa Monica ist, dass er aber nach Hause kommen möchte. Er fragt sie nach Geld und dann passiert etwas, was Deborah bis heute nicht vergessen kann. Sie hört auf einmal ein Gerumpel am anderen Ende der Leitung, eine Art Handgemenge, ein Geklapper und dann einen Schrei. Und schließlich bricht die Telefonverbindung ab.
Ja, das muss für sie jetzt der totale Schrecken gewesen sein. Stell dir mal vor, du telefonierst mit jemandem und hörst plötzlich sowas.
Ja, stelle ich mir auch übel vor. Ich finde das schon immer schlimm, wenn du zum Beispiel irgendwo mal unterwegs bist und bittest mich dann darauf zu achten und machst die Ortung an.
Mhm.
Und dann hakt das plötzlich und hängt und ist immer wieder an der gleichen Stelle. Und dann schreibe ich irgendwie so, alles klar. Und dann kommt keine Antwort zurück.
Mhm.
Und meistens dann noch nicht mal die beiden Haken. Ja. Da weiß ich dann immer schon nicht so, was soll ich machen? Meistens ist dann nur so, oh ja, mein Akku war leer oder ich hatte gerade keinen Empfang. Also Gott sei Dank ist es eigentlich immer nur sowas gewesen. Aber da ist schon immer so, dass ich denke so, schwierig.
Aber wenn die beiden Haken nicht kommen, finde ich auch immer ganz schlimm. Wenn du weißt, jemand hat gerade eigentlich keinen Grund, sein Handy auszuhaben und es kommt nur ein Haken. Ich bin dann ja sofort bei, ja, wurde entführt, Handy wurde ausgemacht.
Ja gut, aber was machst du dann? Rufst du dann direkt die Polizei? Nö, wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, kannst du ja nicht machen. Ich warte dann immer und gucke immer so alle 5 Sekunden aufs Handy. Und meistens ist ja dann, dass der zweite Haken dann kurz danach kommt. Also ich hatte das jetzt, glaube ich, ich bin nur von zuverlässigen Leuten umgeben. Ich bin der Unzuverlässige bei uns. Ich hatte das, glaube ich, noch nie, dass dann der Akku leer war und ich irgendwie stundenlang nichts gehört habe oder so. Meistens ist ja nur so ein kurzer Hänger im Netz und danach geht's dann wieder. Aber wenn dann länger nichts passieren würde, ich glaube, ich würde dann schon lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei rufen.
Ich finde es jetzt auch total schwierig zu sagen, was ich in Deborahs Situation gemacht hätte. Also wir haben ja 1997 und zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht so wie heute, dass jeder WhatsApp hatte, jeder ständig die Ortung anhatte. Ich glaube, WhatsApp gibt es in den USA generell nicht so, aber wahrscheinlich dann was Vergleichbares. Und ich kann mir total gut vorstellen, wie hilflos sich Deborah jetzt in diesem Moment gefühlt haben muss. Sie bekommt diesen sehr, sehr verstörenden Anruf und weiß gar nicht richtig, was sie tun soll. Sie macht zunächst das, was vermutlich alle an ihrer Stelle getan hätten. Sie versucht, Donny zurückzurufen. Doch er geht nicht ans Telefon, beziehungsweise ist das Telefon aus.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, wir sind ja zurzeit mal wieder unterwegs.
Genau, in den Niederlanden.
Das machen wir ja immer irgendwie so gemeinsam zum Jahresende, um ein bisschen runterzukommen, uns neue Fälle zu suchen, zu chillen und natürlich Spiele zu spielen. Und da Monopoly und Co. echt schon alt sind und wir das gefühlt irgendwie alles schon so 100 Mal durchgespielt haben, finde ich es total super, dass es inzwischen eine andere Art von Spiel gibt. Und die passt auch perfekt zu meiner Krimi- und Rätselobsession. Das sind nämlich die spannenden Krimi-Games von Crime Cases.
Ja, die sind echt total super, denn da kann man in die Rolle von Ermittlern schlüpfen und sozusagen aus ihrer Sicht einen Fall lösen. Zuletzt haben wir Tatort Höhenflug gespielt. Darin geht es um einen Linienflug, der notlanden muss. Und am Boden angekommen ist Passagier Max Lange tot. Was ist da passiert?
Um das herauszufinden, bekommt ihr jede Menge liebevoll und vor allem realistisch gestaltetes Material. Also beispielsweise gibt's da so eine Sicherheitskarte, wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Und die kommt mir echt so vor, als hätte die jemand einfach aus dem Flugzeug mitgehen lassen. Oder es gibt auch so einen Beipackzettel, der ist auch aus diesem typischen dünnen Material und fühlt sich deswegen total echt an. Also das ganze Spiel ist irgendwie total realistisch gestaltet und das Spielen wird dadurch noch realer. Ich hatte sogar ganz kurz Hemmungen, das Tagebuch zu öffnen, was da in dem Umschlag mit drin war.
Und dazu kommt, dass die Spiele auch interaktiv gestaltet sind. Das heißt, ihr löst sie nicht nur mit dem Material aus der Akte, sondern es kommen online weitere Hinweise dazu. Und manchmal werdet ihr sogar angerufen.
Das finde ich immer ganz besonders gruselig.
Ja. Noch dazu gibt es 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade, sodass es für Anfänger nicht zu schwer, für Ermittlungsprofis aber auch nicht zu leicht ist. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Tatort Höhenflug zu spielen, dann geht am besten schnell auf shop.crime-cases.de und sichert euch das Game dort mit einem tollen Rabatt von 5%, wenn ihr unseren Code podcast-5 nutzt.
Das P ist groß geschrieben. Ihr findet alle Infos aber auch nochmal in den Shownotes.
Und die 5 ist nicht ausgeschrieben. Im Shop findet ihr auch tolle Bundles aus mehreren Spielen, beispielsweise ein Paket mit unserem eigenen Spiel, also Akte Fehltritt und zum Beispiel Tatort Höhenflug dabei. Da könnt ihr dann nochmal richtig sparen. Also greift schnell zu und sichert euch euren Spielespaß für die Weihnachtszeit. Oder das perfekte Weihnachtsgeschenk für eure Lieben.
Viel Spaß! Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Das variiert je nach Quelle. Auf jeden Fall erreicht sie ihn nicht. Als nächstes versucht sie, Freunde von ihm zu kontaktieren und irgendwie herauszubekommen, wo er ist und was mit ihm passiert ist. Doch all das ist vergeblich. Und deswegen meldet sie sich schließlich bei der Polizei. Ja, und ihr könnt euch ja wahrscheinlich alle denken, wie die Polizei jetzt wohl reagiert hat. Die Polizei sagt daraufhin natürlich, dass Donny mit seinen 19 Jahren erwachsen ist und dass er seinen Aufenthaltsort frei wählen kann. Die Polizei tut also erstmal gar nichts. Deborah hängt nun total in der Schwebe. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie macht sich Sorgen, hat aber keinerlei Ansatzpunkte. Sie weiß nicht, wo sie nach Donny suchen soll. Sie weiß nur, dass er einen Roadtrip durch die USA machen wollte. Wo er sich genau befindet, ob er sich inzwischen weiter bewegt hat, ob er vielleicht schon in einem anderen Bundesstaat ist, all das weiß sie nicht. Ihr bleibt zunächst jetzt nichts anderes übrig, als zu warten und zu versuchen, ihren Sohn irgendwie wieder zu erreichen. Und es vergehen jetzt Monate, ohne dass sich etwas in Donnys Fall tut. Wir haben jetzt Oktober. Deborah bekommt Post, beziehungsweise bekommt Donny Post, aber Deborah schaut hinein. Es handelt sich dabei um einen Strafzettel beziehungsweise um ein Arrestticket, so nennt es Deborah zumindest. Donny, der sei zu schnell gefahren und er habe die Strafe nicht beglichen und nun soll er dafür im Prinzip in Haft genommen werden. Anstatt sich nun darüber zu ärgern, dass Donny zu schnell gefahren ist oder auch einen Schreck zu bekommen, ist Deborah zunächst erstmal sehr, sehr erleichtert, denn sie kann aus diesem Brief mehrere Dinge herauslesen und diese Dinge helfen ihr weiter. Zum einen kann sie herausfinden, von welchem Datum dieses sogenannte Speeding-Ticket, also die Strafe wegen zu schnellen Fahrens, stammt. Es ist vom 22. Mai. Das heißt, dass Donny definitiv nach ihrem Gespräch am Muttertag noch mit dem Auto unterwegs gewesen sein muss. Wir erinnern uns ja an dieses Geschrei und dieses, ja, Geklapper, diese Kampfgeräusche. Und Deborah ging ja jetzt schon davon aus, dass ihm zu diesem Zeitpunkt etwas geschehen sein muss und ist jetzt erleichtert, dass er zumindest eine Woche später noch mit dem Auto unterwegs war. Außerdem kann sie herauslesen, dass der Strafzettel in Arizona ausgestellt wurde und das gibt ihr jetzt einen weiteren Anhaltspunkt für ihre Suche. Und dann gibt es noch einen dritten und zwar ganz entscheidenden Hinweis. Donny war, als er zu schnell gefahren ist, in einem fremden Wagen unterwegs. Ein Mazda Miata und dieser Wagen gehört einem Mann namens George Gunter. Deborah ist jetzt natürlich ganz euphorisch und versucht, mehr über diesen Mann herauszufinden. Nach einiger Recherche stößt sie schließlich auf seine Mutter, auf Sue, die in Mississippi lebt und kontaktiert sie. In manchen Quellen steht auch, sie hätte ebenfalls mit Georges Großmutter, mit Margaret, gesprochen. Was jedoch Sue ihr jetzt sagt, ist extrem aufschlussreich für Deborah. Sues Sohn, also George Gunter, wurde unter dem Namen George Thompson Gunter geboren. Er selber nennt sich aber Shane Gunter. Das ist jetzt nicht etwa noch ein zweiter oder dritter Name oder sowas, sondern das ist ein Name, den er quasi frei erfunden hat und den er für sich selbst gewählt hat. Unter diesem Namen ist er in erster Linie bekannt. Zum Zeitpunkt von Donnys Verschwinden war er 27 Jahre alt, also ein bisschen älter als Donny. Auch ihn möchte ich mal kurz beschreiben und auf einem Bild, das ich von ihm gesehen habe. Ich glaube, da könnt ihr euch ihn jetzt ganz gut vorstellen, denn er erinnert mich da stark an Ken aus dem Barbie-Film, also aus dem Film mit den echten Menschen. Ich finde die Ähnlichkeit irgendwie total beeindruckend, das blonde Haar, das Gesicht, das Styling. Und genau wie Donny sieht er auch irgendwie aus wie so ein Boygroup-Star von damals, wie so ein Frauenschwarm. Wir fügen euch ein Bild von ihm auch ein. Ja, und ihr könnt ja mal vergleichen, vielleicht habt ihr den Barbie-Film ja auch gesehen. Also mich hat er einfach total daran erinnert. Wahrscheinlich hat er ein komplett anderes Gesicht. Ihr wisst ja, ich bin ziemlich gesichtsblind. Aber so das ganze Styling, dieses ganze Auftreten hat mich irgendwie an ihn erinnert. Ich kann mir Donny und Shane auf jeden Fall gut nebeneinander vorstellen. Optisch passen sie meiner Meinung nach super zusammen. Und auch ein Bild von Donny fügen wir euch natürlich ein. Ihr könnt euch das anschauen unter Mordhoch 2, die 2 ist ausgeschrieben, .truecrimepodcast. Und wenn ihr einmal da seid, dann lasst uns doch auch ein Like da und folgt uns gerne.
Sue jedenfalls bestätigt Deborah dann auch, dass sie bei der richtigen Adresse ist. Sie bestätigt außerdem, dass sie Donnie kennt und dass Donnie und Shane tatsächlich zusammen unterwegs gewesen sind. Sie erzählt, dass die beiden gemeinsam in ihrem Haus in Fernwood, Mississippi gewesen seien und dort konnte Sue einen heftigen Streit zwischen ihnen beobachten. Nach diesem Streit wären die beiden dann weggefahren, um ein paar Hundewelpen nach Kalifornien zu bringen. Und später, so berichtet Sue, sei Shane dann alleine wiedergekommen und er habe gesagt, dass Donnie in Kalifornien geblieben sei und der Beifahrersitz in Shanes Auto habe gefehlt. Also nicht irgendwie der Sitzbezug oder so, sondern es war einfach kein Beifahrersitz mehr in dem Auto. Und noch als kleine Randnotiz, Sue hat außerdem gesagt, dass sie sich nicht sicher war, ob beim Streit der beiden, der wohl in der Zufahrt zum Haus stattgefunden hat, noch eine dritte Person anwesend war. Und mehr Infos hatte Sue dann auch nicht. Aber gucken wir uns jetzt mal Shane genauer an. Wer ist er überhaupt? Geboren wurde Shane Gunter als George Thompson Gunter am 5. Mai 1967 in San Diego County, Kalifornien. Als Erwachsener lebt er eine Zeit lang in West Hollywood, wo er als Aerobic Instructor arbeitet. Seine Kurse sind bekannt und beliebt. Er ist vor allen Dingen bekannt für seine Step Aerobic Kurse im Sport Connection, einem beliebten Fitnessstudio in der Gegend. Er besitzt 2 Siberian Huskies, die er häufig in der Nachbarschaft spazieren führt. Shane ist in der Gay-Community von West Hollywood gut vernetzt und bekannt. Er lebt mit seinem Mitbewohner Kyle Barnes in einer kleinen Duplex-Wohnung in der Nähe des Santa Monica Boulevards. Es wird erzählt, dass Shane den Essbereich in seinen Schlafplatz umgewandelt habe. Kyle hingegen soll wohl das Schlafzimmer nutzen. Es sieht so aus, als wären die beiden kein Paar. Sie sind allerdings gute Freunde und beide in der lokalen Gay-Community bekannt. Sie besuchen gemeinsam Bars und veranstalten Filmeabende in ihrem Zuhause. Doch in welcher Beziehung steht Shane zu Donnie? Es soll das Frühjahr 1995 sein, in dem Shane auf Donnie trifft. Die beiden beginnen eine Beziehung und reisen anschließend gemeinsam durch die USA. Ihre Reise führt sie unter anderem nach Santa Monica, Kalifornien und schließlich nach Macomb, Mississippi. Ja, und einmal kurz zu den zeitlichen Abläufen, was diese Reise generell angeht. Ich finde halt in allen möglichen Quellen immer viele verschiedene Bundesstaaten. Ich frage mich aber, wie das vonstatten gegangen sein soll. Also Donnie hat ja erstmal seinen Roadtrip begonnen und zwischen dem Roadtrip-Start und dem Telefonat mit der Mutter lagen ja nur 7 Tage. Und dann nochmal 7, bis Donnie in Shanes Wagen geblitzt worden ist. Und ich konnte leider niemals genau herausfinden, zu welchem Zeitpunkt er sich jetzt genau in welchem Bundesstaat befunden haben soll oder sich die beiden in welchem Bundesstaat befunden haben sollen und wann sie in welchem Bundesstaat zuletzt gesehen worden sind. Aber wo der Trip endet, ist leider ziemlich eindeutig. Und zwar in Mississippi.
Aber erstmal wollen wir uns ansehen, was es für Mutmaßungen und Zeugenaussagen in Bezug auf diesen Roadtrip gibt. Ein Freund von Donnie, sein Name ist Barry, er berichtet, dass er gemeinsam mit Donnie nach Kanada gereist ist, nachdem dieser sich mit Shane gestritten hat. Shane soll Donnie gegenüber wohl auch missbräuchlich bzw. manchmal auch gewalttätig gewesen sein. Barry berichtet den Behörden jetzt, dass er Donnie Ende Mai 1995 bei dessen Mutter in Cumberland abgesetzt hat. Doch wir wissen ja, dass diese nach dem Anruf Mitte Mai nichts mehr von ihm gehört hat. Sollte Donnie also zu dieser Zeit tatsächlich in Maryland gewesen sein, dann nimmt er keinen Kontakt zu seiner Mutter auf. Warum? Das wissen wir nicht. Und dann meldet sich auch noch ein weiterer Freund zu Wort. Dieser teilt den Ermittlern mit, dass sich Donnie und Shane in diesem Zeitraum im Mai wieder vertragen haben sollen. Und dass sie nach ihrem heftigen Streit erneut zusammengekommen sind. Doch ihre Probleme sollen wohl fortbestehen. Der Freund sagt, Donnie habe ihn aus Macomb in Mississippi angerufen und berichtet, dass er und Shane versuchen würden, nach Florida umzuziehen. Eine wieder andere Person sagt aus, dass Donnie und Shane Florida kurz nach ihrer Ankunft wieder verlassen haben, um nach Kalifornien zu reisen. Auf ihrem Weg machen sie dabei wohl Halt in New Orleans, also in Louisiana, wo es zu einem weiteren Streit kommt. Shane verlässt New Orleans jetzt alleine und reist weiter nach Mississippi. Donnie folgt ihm aber wohl kurz darauf. Später zieht Shane dann offenbar nach San Bernardino in Kalifornien. Und Donny, der soll jetzt wohl versucht haben, ihn zu kontaktieren, aber es ist unklar, ob die beiden tatsächlich miteinander sprechen. Das einzige belegbare Indiz für einen gemeinsamen Aufenthalt von Donny und Shane im Jahr 1995 ist allerdings der Strafzettel, über den Donnys Mutter im Oktober benachrichtigt worden ist. Donny soll eigentlich am 27. Juni vor Gericht erscheinen, doch er erscheint dort nicht. Und zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle fährt er, wie bereits erwähnt, Shanes Auto. Die beiden haben oder hatten zu diesem Zeitpunkt also irgendwie Kontakt. Der Rest ist ganz schön verwirrend, ich weiß, passt auch irgendwie vorne und hinten nicht zusammen, beziehungsweise ist einfach sehr, sehr lückenhaft. Also man kann diese Strecke, die Donny gereist ist und die auch Shane gereist ist, gar nicht gut nachvollziehen. Trotzdem wollten wir euch diese Informationen nicht unterschlagen. Und dann gibt es auch noch eine kurze Bemerkung eines weiteren Freundes. Dieser möchte allerdings unbekannt bleiben. Er sagt, dass er Donny zuletzt im Juli gesehen habe, also nochmal ein bisschen später. Und dass er Donny da bei einem älteren Mann gesehen hätte, also mit diesem würde er wohl auch zusammenleben, wenn er nicht gerade durch die Gegend reist. Und Donny soll wohl gesagt haben, dass er eben durch die Gegend reist, weil er so viel Freude am Reisen hat. Ja, Sarah, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr verwirrend. Also ich finde diese ganzen Aufenthaltsorte, diese ganzen unterschiedlichen Aussagen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal über den Fall etwas gelesen habe, da habe ich gedacht, dass Donny zu dem Zeitpunkt des Telefonats mit seiner Mutter etwas zugestoßen ist, also so wie sie im Prinzip auch. Sie hat ja dann diesen Schrei gehört, dieses Aufruhr gehört und ja, hat dann ja gedacht, als er sich nicht mehr gemeldet hat, ihm sei etwas passiert und ich habe das zu dem Zeitpunkt erstmal auch gedacht. Jetzt heißt es allerdings, dass er danach noch geblitzt worden ist oder diesen Strafzettel bekommen hat und eventuell will ihn 2 Monate später dieser unbekannte Freund ja auch nochmal gesehen haben, also im Juli. Komisch ist dann natürlich auch, warum er im Juni nicht zu seiner Anhörung erschienen ist, wenn das denn alles so stimmt. Ja, ich würde jetzt trotzdem erstmal gerne wissen, was du an dieser Stelle gedacht hast, als du hier bei der Recherche angelangt bist.
Also ich glaube, dass da irgendwas richtig Ungutes stattgefunden hat zwischen Donny und Shane.
Also bei dem Anruf jetzt oder generell, ich meine, die ganze Beziehung war ja ungut.
Ja, also generell, aber auch bei dem Anruf. Ich denke, da ist es zu irgendeiner Art von Konfrontation gekommen, wahrscheinlich zu irgendeiner Form der Gewalt von Shane gegen Donny. Und deswegen ist das Telefonat dann eben auch so abrupt abgebrochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das damit zu tun hatte, dass die Mutter von Donny danach schon nichts mehr von ihm gehört hat, weil ich glaube, dass Shane ihn vielleicht stark beeinflusst hat oder ihm sogar den Kontakt verboten hat.
Oh ja, das könnte ja vielleicht sogar wirklich ganz gut sein, weil die Mutter war ja so ein bisschen gegen die Homosexualität, also sofern man dagegen sein kann. Aber du weißt ja, was ich meine. Also sie, das war ja so ein Streitpunkt bei denen. Die haben sich ja generell eigentlich gut verstanden, aber die Homosexualität von Donny, die hat ihr ja nicht so gut gefallen. Und deswegen haben die beiden sich ja so ein bisschen, ja, zerstritten ist ja nicht so wirklich der Fall, aber die haben sich ja so ein bisschen voneinander distanziert.
Mhm.
Und vielleicht hat Shane ihn ja damit dann auch so beeinflusst, gesagt, ja, guck mal, die akzeptiert dich ja nicht, wie du bist. Und dass er ihn so vielleicht von ihr hat distanzieren wollen?
Genau, ich denke, er hat versucht, ihn auf gewisse Weise zu isolieren, einfach auch, um ihn besser unter Kontrolle zu haben. Und ich denke, dass das Ganze dann auch, also jetzt unterstelle ich hier wieder jemandem was, aber ich glaube, dass das Ganze auch in dem Mord an ihm gegipfelt ist. Allerdings zu diesem Zeitpunkt, als der Beifahrersitz vom Auto verschwunden ist, weil warum hast du denn auf einmal keinen Beifahrersitz mehr, wenn nicht, weil er voller Blut oder sonst irgendwas gewesen ist? Und bei dieser Sichtung, die dann später noch war, da glaube ich nicht dran. Das war vielleicht ein Gefallen oder ein Zufall, jemand glaubte, ihn gesehen zu haben, aber nicht, dass er da
war. Ja, aber dann auch mit ihm gesprochen zu haben. Der hat ja gesagt, Donny sagt, er würde halt ein bisschen rumreisen, aus Spaß am Reisen und das hätte quasi keine anderen Hintergründe. Also er sagt ja jetzt nicht, oder er sagt damit ja, Donny reist jetzt nicht durch die Gegend, weil er Stress mit Shane hat oder weil er Stress mit seiner Mutter hat, sondern einfach nur so, weil er ja so gerne reist und lebt bei einem anderen Mann und so. Also wenn, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Gefallen an Shane ist oder dass sich dieser Mensch einfach im Datum vertut, dass es nicht Juli war, sondern zum Beispiel Juni.
Ja, irgendwie sowas. Aber dass er da tatsächlich ihn noch gesehen hat und dass das die Wahrheit hinter seinem Verschwinden ist, das glaube ich auf jeden Fall nicht.
Und ich würde auch zu gerne wissen, wer mit älterer Mann gemeint ist und wie alt dieser Freund war. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Donny war 19 und der Shane war 27.
Ja.
Und für 19-Jährige sind 27-Jährige oftmals schon irgendwie uralt, weil die auf die 30 zugehen. Möglicherweise hat er auch Shane einfach gemeint.
Ja, wer weiß. Also für mich mit 18, da weiß ich noch, habe ich einen kennengelernt, der war 26. Ich habe gedacht, mein Gott, bist du alt.
So ein Opa.
So ein Opa, genau. Ja, also wer weiß, könnte vielleicht tatsächlich sein.
Und wenn der Freund jetzt eher in Donnys Alter gewesen wäre, könnte er ja wirklich mit älteren Mann Shane gemeint haben vielleicht.
Ja, halte ich auf jeden Fall für möglich.
Es soll jetzt bis 2019 dauern, bis in den mysteriösen, vermissten Fall Donny Izette etwas Licht kommt. Und zwar ist es jetzt Kyle, der ehemalige Mitbewohner und beste Freund von Shane, der vortritt, um eine Aussage zu machen. Er sagt, Shane habe Donnie 3-mal in den Rücken geschossen, nachdem Donnie drohte, ihn zu verlassen. Shane habe zugesehen, wie Donnie verblutet und sich dann an Kyle gewandt mit der Bitte um Hilfe. Kyle sei dann nach Macomb gereist und habe Donnies nackten, leblosen Körper im Kofferraum von Shanes Miata gesehen. Shane habe gebeichtet, den Mord begangen zu haben. Kyle behauptet weiter, er habe lediglich geholfen, den Leichnam zu entsorgen, und sie hätten Donnies Körper in einer Feuergrube auf einem Grundstück verbrannt, das der Familie Gunter gehört. Die Idee zur Verbrennung des Körpers sei von ihm gekommen. Zitat: Ich half ihm in dieser Nacht ein Lagerfeuer zu machen, und wir verbrannten den Körper. Und am nächsten Tag fuhr er mich zurück nach New Orleans, und ich flog nach Hause. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen. Niemand hat mich jede Nacht gefragt. Niemand hat mit mir darüber gesprochen. Bis jetzt, 24 Jahre später. Wenn ich ins Gefängnis muss, oder was auch immer, ist es mir egal. Donnie verdiente ein Leben, und er verdiente es nicht, es mit 19 Jahren genommen zu bekommen. Kyle sagt weiter, er habe all die Jahre geschwiegen, weil er Shane, der damals sein bester Freund war, schützen wollte. Ich hätte damals etwas sagen sollen und habe es nicht. Ich hatte nicht die Kraft. Nahe dem Grundstück der Gunter-Familie finden Ermittler dann tatsächlich verbrannte Überreste, verteilt entlang der Hill Road in Fernwood. Obwohl es bereits in den 90ern, 2016 und 2018 Grabungen auf dem Grundstück der Gunter-Familie gegeben hat, liefert Kyle den entscheidenden Hinweis. 2020 gibt es gegen Shane Gunter von der Familie von Donnie eine Klage wegen Wrongful Death, das ist auf Deutsch widerrechtliche Tötung. Und hierzu jetzt kurz als Info, das ist eine Zivilklage, die man als Familie zum Beispiel einreichen kann, und da geht es in der Regel um Schadensersatz. Das ist also nicht das Gleiche, als wäre Shane jetzt von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden wegen des Mordes an Donnie. Die Quellen sind hier ein bisschen widersprüchlich, aber wie es aussieht, ist es so, dass diese Aussage von Kyle und auch die gefundenen Überreste als Beweise gegen Shane nicht ausgereicht haben für eine offizielle Klage gegen ihn, weshalb sich die Familie dann eben mit dieser Zivilklage ausgeholfen hat. Und da lautet dann eben nicht, dass das, was dem Täter vorgeworfen wird, Mord oder Totschlag, sondern es ist eben dieses Wrongful Death, also eine widerrechtliche Tötung. Das ist auch zum Beispiel, wenn bei einem Autounfall einer ums Leben kommt, eine Art von Zivilklage, die man gegen den Verursacher einreichen könnte. Diese Klage wird allerdings mit einem Vergleich außergerichtlich abgeschlossen. Die Bedingungen des Vergleichs bleiben allerdings geheim. Shane bestreitet weiterhin öffentlich, Donnie getötet zu haben. Seine Anwältin argumentiert, wie er gerade schon kurz angedeutet, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass Donnie durch eine Handlung von Shane gestorben sei. 2022 wird dann eine weitere Grabung unternommen und die Laboranalysen laufen derzeit noch. Zumindest ist das der letzte Stand, den wir dazu finden konnten. Ja, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum wir am Anfang des Falls gesagt haben, dass er zwar offiziell als ungelöster Vermisstenfall gilt, aber dass wir auch eigentlich finden, dass es mehr oder weniger ein gelöster Mordfall ist. Wobei gelöst sich hier natürlich nur auf unsere Empfindung bezieht. Der Fall ist offiziell natürlich nicht gelöst, da es kein Gerichtsurteil gibt und da es auch noch keine eindeutigen Beweise gibt, was den Täter angeht, aber zumindest für mich ist die Sache ziemlich eindeutig.
Ja, für mich eigentlich auch und ich glaube bestimmt für die meisten Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Ihr könnt uns ja auf jeden Fall mal wissen lassen, was ihr über den Fall denkt bzw. wen ihr für verdächtig haltet. Es gibt allerdings noch einige Sachen, worüber ich ganz kurz mal mit dir reden möchte, Sarah.
Ja.
Es wird hier ganz viel über die Homosexualität von Donnie diskutiert. Und ich finde, in diesem Zusammenhang, da wird so ein bisschen die Schuld verschoben. Also darüber, dass die Reaktion vom Militär nicht richtig war und auch die Reaktion von der Mutter nicht richtig war, finde ich, müssen wir nicht wirklich reden. Aber ich lese ganz oft sowas, wo ich finde, dass die Schuld so ein bisschen verschoben wird in der Hinsicht so, ja, wenn das Militär anders reagiert hätte, dann wäre Donnie wahrscheinlich da geblieben und dann wäre er nie gestorben und dann wird dem Militär so eine Mitschuld gegeben. Oder auch so, ja, hätte die Mutter anders reagiert, dann wäre Donnie wahrscheinlich niemals gestorben, weil dann das Verhältnis zur Mutter besser gewesen wäre. Ja, also ich verstehe diesen Ansatz natürlich und das hat auch schon natürlich da was mit zu tun. Ist klar, wenn er beim Militär geblieben wäre, wäre eventuell alles anders verlaufen, aber möglicherweise wäre er aber auch trotzdem auf Shane getroffen und wäre letztendlich trotzdem gestorben. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig. Was sagst du dazu?
Ja, ich halte von solchen Aussagen immer gar nichts, weil selbst wenn das Militär blöd reagiert hat, was es ja auf jeden Fall hat, und auch wenn seine Mutter blöd reagiert hat, was ich auch finde, dass sie hat, haben die ja beide nicht wissen oder ahnen können, dass er dann später von einem Freund von sich eventuell oder von irgendjemand anderem ermordet wird. Also wenn du mit jemandem einen Streit hast oder wenn du dich von jemandem aus welchen Gründen auch immer distanzierst, dann hast du ja nicht im Hinterkopf, oh, wenn ich das jetzt mache, könnte derjenige aber ermordet werden.
Ja, also ich finde auch, dass die Schuld da definitiv beim Täter bleiben muss. Und ich finde das auch immer schwierig, weil wenn wir anfangen, ich sag jetzt mal, blöden Leuten oder blöden Institutionen oder die blöde Entscheidungen treffen, eine Mitschuld zu geben, wenn wir jetzt sagen, ja, das Militär hat jetzt eine Mitschuld daran, dann fällt uns das vielleicht ein bisschen leichter, weil wir die Entscheidung doof finden, die das Militär getroffen hat. Und da fällt es uns vielleicht leichter zu sagen, ja, hätten die mal anders reagiert, dann wäre ihm nichts passiert. Aber das muss man dann ja auch nochmal anders sehen. Es gibt ja ganz oft zum Beispiel auch Angehörige in irgendwelchen Kriminalfällen, die wir jetzt gar nicht irgendwie als unsympathisch empfinden, wo wir jetzt nicht finden, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und diese Menschen geben sich ja ganz oft eine Mitschuld, wenn irgendwas passiert und sagen, ja, was wäre, wenn, hätte ich, weiß ich nicht, meine beste Freundin jetzt nicht 100 Meter vom Haus entfernt abgesetzt, sondern vor die Tür gefahren, dann wäre ihr nichts passiert und geben sich ja dann so eine Mitschuld. Und da sind wir immer ganz schnell dabei zu sagen, nein, gibt dir da keine Mitschuld dran, Schuld hat nur der Täter. Ja. Deswegen finde ich es auch andersrum irgendwie verkehrt, jemand eine Mitschuld zu geben, auch wenn wir eine Entscheidung von dem blöd finden.
Ja.
Verstehst du, wie ich meine?
Natürlich. Und weißt du, ich finde, das verwässert auch so diese berechtigte Kritik. Bei einerseits zu sagen, es ist total bescheuert, dass Homosexuelle im Militär nachteilig behandelt wurden oder werden. Ja, das ist total bescheuert.
Auf jeden Fall.
Aber dann zu sagen, ja, und dann dieser Mord, der wäre nie passiert, wenn und keine Ahnung, das bietet auch so Angriffsfläche, weil man dann eben genau sagen kann, jetzt übertreib mal nichts, hat doch damit nichts zu tun.
Hier wird der Diskurs so verschoben.
Genau, also bleib bei dem Diskurs, der wirklich Sache ist und der Mord an ihm steht für sich. Und ist ja auch aus ganz anderen Gründen passiert, durch vermutlich ganz andere Leute und deswegen sollte man das gar nicht vermischen.
Ich könnte mir so oder so auch vorstellen, dass es ähnlich verlaufen wäre, selbst wenn er beim Militär geblieben wäre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähnlich verlaufen wäre, wenn er engeren Kontakt zu seiner Mutter gepflegt hätte, weil er ja einfach aus irgendwelchen Gründen den Shane gut fand, den anziehen fand, sich mit ihm abgegeben hat und diese Beziehung in irgendeiner Form eventuell vielleicht eskaliert ist.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, also dass es gar nichts damit zu tun hat.
Ja, dann würde ich auch sagen, war es das jetzt eigentlich für heute, oder? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Nee, ich habe eigentlich alles gesagt. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ihr da draußen dann noch einiges hinzuzufügen habt, weil es da natürlich schon ein paar Aufregerthemen gibt in dem Fall. Also unsere Kommentare sind wie immer offen für euch. Lasst uns alles wissen.
Aber bleibt bitte, bitte, bitte respektvoll. Also ich weiß, ihr macht das eigentlich. Wir hatten ja schon mal einen Fall, also den von Branson Perry. Und da habe ich ja auch darum gebeten, respektvoll zu bleiben und nicht auf seiner Homosexualität herumzuhacken, sage ich jetzt mal, wie ich das schon in einigen Foren gelesen habe. Und das habt ihr auch gemacht und das finde ich auch super. Macht das bitte in diesem Fall auch, seid einfach nett.
Aber wir haben, was sowas angeht, echt eine super Community.
Ja, sage ich ja. Ich erinnere nur trotzdem manchmal gerne nochmal dran, weil manchmal kommen ja auch irgendwelche Fremden dazu, die dann diese Folge hören. Und gerade so Leute, die uns nur so einmal hören oder eine Folge hören, die schießen manchmal ganz gerne quer und deswegen sage ich es nur.
Wenn Disrespect kommt, dann aber eigentlich meistens eher gegen uns. So.
Ja.
Ihr habt blöde Stimmen und eure Werbung nervt.
Ja.
Okay, dann höre es doch einfach nicht.
Das mit den Stimmen finde ich auch immer lustig. So, ja, okay, kann ich halt einfach nichts dran ändern.
Soll ich lieber so sprechen?
Wir setzen uns Masken auf und reden ab sofort nur noch so.
Würde euch das besser gefallen, lasst es uns wissen. Nein, jetzt aber Schluss mit dem Quatsch.
Ja.
Also lasst uns auf jeden Fall eure Gedanken zum Fall wissen. Abonniert uns sehr gerne, ihr wisst, das hilft uns weiter. Nicht immer nur die Folge raussuchen und draufklicken, sondern ein Abo dalassen.
Unbedingt, ist kostenlos.
Genau. Ja, und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge.
Würde ich auch sagen. Bis dann.
Tschüss.